Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen besonderen Folge von Politik auf den Punkt gebracht, einer Osterfolge. Es ist Ostern. Wenn ihr diese Folge heute hört, frohe Ostern euch allen. Wenn ihr sie später hört, hattet ihr hoffentlich ein schönes Osterfest und habt Ostereier gesucht oder einfach nur schön entspannt bei gutem, hoffentlich gutem Wetter. Bevor wir mit der Folge starten, wollen wir euch einen kleinen Veranstaltungstipp geben, denn wir haben heute zu Gast jemanden aus Israel, also eigentlich aus Saarbrücken. Er hat seine Heimatadresse noch hier in Saarbrücken bei uns, lebt aber schon seit einigen Jahren in Jerusalem. Monsignore Stefan Wahl ist zu Gast und das Stichwort Israel ist der Anlass, warum wir ein bisschen Werbung machen in diesem Intro. Denn am 8. Mai kommt Professor Dr. Michael Wolfsohn zu uns ins Haus der Unionsstiftung und mit ihm zusammen feiern wir 75 Jahre Gründung des Staates Israel. Wir haben eine Vortragsveranstaltung mit ihm geplant in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Initiative Shalom Israel und möchten euch ganz herzlich dazu einladen. Also, wenn ihr Professor Dr. Michael Wolfsohn von der Bundeswehr-Universität in München hier bei uns im Haus der Unionsstiftung erleben wollt und alles wissen wollt rund um das Thema Gründung des Staates Israel und die deutsch-israelischen Beziehungen, dann kommt vorbei am 8. Mai, 18.30 Uhr hier im Haus der Unionsstiftung. Und jetzt hört ihr das Interview mit mir und Stefan Wahl zum Thema Israel, Jerusalem und Ostern im Heiligen Land. Viel Spaß. Ich darf ganz herzlich bei uns im Haus der Unionsstiftung begrüßen Monsignore Stefan Wahl. Herzlich willkommen. Vor wenigen Wochen haben wir uns in Israel getroffen und jetzt in Saarbrücken. Und Sie sind auch eigentlich noch wohnhaft hier.
Ja, also offiziell bin ich hier gemeldet mit erstem Wohnsitz. Ich habe immer ein bisschen lustig gesagt, also ich wohne in Saarbrücken und bin in Jerusalem auf Montage. So kann man es natürlich nicht sagen, aber ich habe ja keinen festen Wohnsitz in Jerusalem und auch ich bin weiterhin steuerlich hier gemeldet, weil ich ein Jahresvisum habe, ein sogenanntes Clergyman-Visum, A3-Visum, was mir die Möglichkeit gibt, im Land zu sein, aber keine Arbeitserlaubnis beinhaltet. Das heißt, was ich tue, meine Pilgerseele, Sorge, meinen Schreiben etc. gilt aus israelischer Sicht nicht als Arbeit. Deswegen bin ich hier noch ganz fest angedockt, aber ich lebe natürlich die meiste Zeit in Jerusalem.
Sie haben es gerade gesagt, Sie haben ein Clergyman-Visum, also Sie sind Priester, Monsignore mit Titel. Erzählen Sie kurz, was Sie gemacht haben, als Sie noch nicht in Jerusalem waren, sondern hier in Saarbrücken und dann im Bistum Trier. Haben Sie auch einige Stationen als Priester dann durchlaufen?
Ja, stimmt. Ich bin katholischer Priester. Monsignore ist nicht so wichtig. Das ist ein Ehrentitel, den man irgendwann verliehen bekommt. Oder ich habe ihn halt verliehen bekommen. Ich bin Priester des Bistums Trier. Deswegen ist das hier auch mein Bistum. Saarbrücken ist meiner Ansicht nach die einzig große Stadt, die wir im Bistum haben. Und ich habe die normale Ausbildung als Theologe durchlaufen mit so einigen Unterbrechungen. Das heißt, ich habe angefangen in Trier zu studieren, bin dann aber mit einem Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst nach Israel gegangen für ein Jahr und habe da am ökumenischen Studienjahr Pro Memoria an der Domitio, der Domitian Abbey, teilgenommen, was für mein Studium, für mein Theologiestudium bestimmt das wichtigste Jahr war, weil diese Fakultät besteht nur aus diesem Jahr. Das geht über Auswahlverfahren und wir waren damals, glaube ich, 24 Studenten und wir haben insgesamt fast 40 Professoren gehört, die dann zu uns kamen, natürlich auch aus dem Land, aus der Hebrew University, aber auch aus Deutschland. Es war also ein intensives Studium. Und vor allem, es war ein ökumenisches Studium, das heißt, ich habe auch mit evangelischen Studentinnen zusammen studiert, die jetzt Pfarrerinnen sind oder geworden sind. Dann bin ich zurück nach Deutschland und habe noch ein Jahr Philosophie in München studiert und dann gab es nachher den Studienabschluss schon in Trier und Kaplanszeit, dann war ich Schulpfarrer in Bad Kreuznach, dann Gemeindepfarrer eine kurze Zeit in Bad Kreuznach auch. Ich sage mal, ich war auch mal was Richtiges, also ein ganz normaler Gemeindepfarrer. Und dann kam wirklich ein Break, denn ich habe dann eine Ausbildung gemacht auf Wunsch des Bischofs als Hörfunk- und Fernsehjournalist. Mhm. Und da beginnt meine Geschichte hier mit Saarbrücken, Denn außer der Ausbildung beim IFP, also bei unserem kirchlichen Institut zur Förderung des publizistischen Nachwuchses, schrecklicher Titel, in München, habe ich hier am Saarländischen Rundfunk ein Volontariat gemacht. Also habe das wie jeder andere auch lernen müssen und war dann lange in der Rundfunkarbeit hier in Saarbrücken als in Anführungszeichen freier Rundfunkpfarrer, als deswegen nicht an den SR gebunden. Ja, und dann gab es den weiteren Break, nämlich dann kam Reinhard Marx nach Trier als neuer Bischof und er hat sich natürlich sein Kabinett dann neu zusammengestellt. Mhm. Und dann wurde ich Hauptabteilungsleiter in Trier, erst für Kindergarten, Bildung, sozialpastorale Dienste und Medien, also ein sehr buntes Teil, und später dann nach der Reform Kommunikationschef vom Bistum, und das war ich dann insgesamt 9 Jahre. Auch dann noch in die Regierungszeit vom jetzigen Bischof Ackermann und dann jetzt in 7 Meilenstiefel, und dann kam dann doch 2018 die Möglichkeit, nach Israel zu gehen. Und da hat sich für mich natürlich ein lang gehegter Wunsch erfüllt, nochmal in dem Land zu sein und sinnvoll da zu arbeiten, in das ich mich schon als Schüler verliebt habe.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Sie haben erzählt, Sie waren während des Studiums in Israel für ein ganzes Jahr. Aber das war es nicht das erste Mal, dass Sie ins Heilige Land sind. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ich war als Oberstufenschüler, ich bin in Godesberg, ich bin in Bonn geboren, in Godesberg auf der Schule gewesen, bei den Jesuiten. Und damals gab es den ersten Schüleraustausch zwischen unserer Schule und einer Schule in Tel Aviv, der Yudelet School. Und eigentlich sollte ich in diesem Jahr mit unserem Griechischkurs nach Griechenland fahren. Das hatten wir lange vorbereitet, aber eine Woche bevor dann mein Kurs geflogen ist, bin ich die Treppe runtergestürzt in der Schule, habe mir alle Bänder zerrissen und lag im Krankenhaus, während meine lieben Kurskollegen dann nach Griechenland geflogen sind. Und das war natürlich völlig verzweifelt, aber letztendlich kam was Gutes raus, denn das war im Frühjahr und im Herbst gab es diesen Schüleraustausch. Mhm. Und dann haben meine Eltern halt eben das finanziert.
Okay.
Und deswegen konnte ich dann mit. 2 Sachen hätte ich nie gehabt, mhm, ganz sicher nicht. Ja, dann war ich 2 Wochen in Israel und da hat mich irgendwo das Land schon gepackt, ja.
Okay. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wir haben uns eigentlich vor 2 Wochen in Israel getroffen. Die Union-Stiftung hatte eine Studienreise für junge Erwachsene organisiert. Ich durfte das Ganze planen und habe dann auch ein Treffen mit Ihnen organisiert. Wir haben uns in Jerusalem in einem sehr, sehr schönen Restaurant getroffen. Und wir waren im Zuge dieser Reise nicht nur in Jerusalem, wir haben auch Bethlehem gesehen und wir waren auch in Tel Aviv. Und das sind 3 ganz, ganz unterschiedliche Welten, die wir da kennengelernt haben. Also Jerusalem, dieser Schmelztiegel an Religion, an Geschichte. Also es ist einfach diese Eindrücke, die auf einen hereinkommen, das kriegt man gar nicht alles verarbeitet, aber auch noch nach Jahren nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, können wir gleich nochmal sprechen. Aber Tel Aviv ist ein ganz, ganz anderes Kaliber. Man kommt sich dort vor, wie in der Stadt, ich habe es in der Gruppe gesagt, das ist wie Barcelona. Man hat die Hochhäuser, die Strandpromenade, die Leute joggen, die spielen am Strand Volleyball oder Fußball, Tennis und was weiß ich nicht alles. Es ist unbeschwert, es ist frei, man hat das Meer, es ist unbegrenzt, unbeschwert. Es ist was ganz, ganz anderes. Waren Sie als Schüler auch nur in diesem unbeschwerten, vermeintlich unbeschwerten Teil Israels oder haben Sie auch die anderen Teile kennengelernt?
Also die 14 Tage Schüleraustausch waren natürlich sehr begrenzt. Mhm. Wir waren natürlich die meiste Zeit schon in Tel Aviv, also das war die erste Erfahrung, aber wir haben auch Touren ins Land gemacht, auch nach Jerusalem. Okay. Und ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass der Besuch der Grabeskirche für mich als Schüler damals ein Horror war. Dieses Durcheinander für mich damals als Schüler, dass ich gesagt habe, da will ich nie wieder hin. Also das ist ja fürchterlich. Das hat sich dann mit den Jahren doch ganz, ganz geändert. Aber wir haben damals natürlich schon einen Hauch davon mitbekommen, dass dieses Land voller Gegensätze ist. Mhm. Und es gibt kaum Für viele einen größeren Gegensatz zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Es ist zwar im gleichen Land und es ist auch gar nicht so weit auseinander.
Es kommt eine Autostunde Fahrt.
Ja, kilometermäßig. Aber ich habe in, kann man glauben oder nicht, ich habe in Tel Aviv Leute kennengelernt, die waren noch nie in Jerusalem.
Okay.
Obwohl sie Tel Aviv waren. Es gibt auch so natürlich auch Vorurteile gegenseitig. Also die hartgesottenen Tel Aviver sagen, naja, nach Jerusalem, das ist mir viel zu fromm, viel zu religiös, viel zu eng, viel zu konservativ. Yeah. Und umgekehrt sagen manche Jerusalemer, na, das ist viel zu säkular, viel zu frei und in Tel Aviv, da verliere ich meinen Glauben. Beides stimmt natürlich nicht, aber ich finde diese Mischung ganz gut und das ist nicht nur zwischen Tel Aviv und Jerusalem so, also Haifa ist nochmal anders und Elat ist auch nochmal anders, genauso wie die es spiegelt sich quasi so in den Städten spiegelt sich auch das bunte Klima wieder, ne? Man kann im Winter am gleichen Tag morgens zum Hermon fahren, Skifahren und fährt dann durch und eine Nacht gleich durch und geht am anderen Tag in Elat schwimmen. Also das ist in einem Land so möglich, ne? Und so gegensätzlich wie das Klima ist, so gegensätzlich sind auch die Naturen. Und das haben wir einen Punkt schon gar nicht benannt, nämlich den Größengegensatz besteht natürlich zwischen dem rein israelischen Staatsgebiet und in Anführungszeichen Palästina, also den Autonomiegebieten oder von der anderen Seite bedacht der Besatzung, den besetzten Gebieten. Hm. Da ist natürlich die Spannung nochmal ganz anders.
Hm. Aber waren diese Gegensätze, also bevor wir uns auch mal dann genauer angucken, wo sie leben und wie es in den besetzten Gebieten zugeht und was dieser Konflikt auch für sie im Alltag bedeutet. Erstmal die Frage, war denn dieser Gegensatz, das, was sie als Schüler zum ersten Mal kennengelernt hat, dann auch der Reiz, der sie dann dazu verführt hat, nochmal wiederzukommen und dann schließlich 2018 dann zu sagen, okay, ich gehe da wirklich auch für länger als nur ein Jahr dorthin, ich möchte dort ja wirklich leben.
Ja, also im Studium muss man sagen, da war natürlich der Reiz des Landes da, aber das hätte nicht ausgereicht. Mhm. Da war schon damals, es war am Anfang meines Theologiestudiums, war schon der unglaubliche Reiz, so viel geballte Theologie da in einem Jahr mit Stipendium haben zu können. Das war schon ein großer Anreiz. Mhm. Aber es war halt eben dann auch nochmal eine Verstärkung, mit dem Land in Verbindung zu bleiben, was sich daran schon zeigte, dass, also dieses Studienjahr, das sind zwei Semester hintereinander, ja, also ohne Semesterferien, deswegen konnten auch Professoren aus Deutschland kommen, die dann quasi in ihren Semesterferien unser Semester bespielt haben.
Ja, okay.
Das heißt, es hat im August angefangen und es war dann im März zu Ende und die meisten sind dann auch gefahren. Oder wieder zurückgeflogen, haben teilweise das Sommersemester dann schon angefangen. Ich bin aber da geblieben. Ne? Ich hatte ein Jahresticket. Am 23. August bin ich hingeflogen und am 22. August, am letztmöglichen Tag, bin ich zurückgeflogen. Und habe in der Zeit natürlich das Land noch besser kennengelernt, habe Führung gemacht, habe Gruppen begleitet und habe dann schon ernsthaft dann in meiner Münchner Zeit mit dem Gedanken gerungen, ganz nach Israel zu gehen. Und zwar, was ja nahe lag von der Erfahrung her, das Studienjahr ist an der Domitio, an der Dormition Abbey, an der deutschen Benediktinerabtei, ob ich Benediktiner werde. Das heißt, ob ich in diese Abtei eintrete und damit auch nach Israel komme oder nach Jerusalem. Muss man nochmal ein bisschen spezifizieren. Und dann hat sich aber schmerzhaft für mich herausgestellt, ja, Stefan, du willst nach Jerusalem mit allen Kräften, aber der liebe Gott hat dir viel geschenkt, aber keine monastische Berufung. Das wird nicht funktionieren. Du kannst dir nicht vorstellen, Maria Lach zu sein oder ein Beuron. Mit großem Respekt vor allen, die das tun können.
Ja.
Ganz sicher habe ich ganz großen Respekt vor. Und gerade weil ich so großen Respekt davor habe, habe ich gesagt, das darfst du gar nicht versuchen, das ist nicht dein Weg. Mhm. Und von daher, sage ich mal, um die Frage ein bisschen abzubinden, war natürlich das Studium erstmal durch die Theologie geprägt, aber dann gefüttert auch vom Land.
Mhm. Das heißt aber, Sie wollten Glauben lernen, Glauben erfahren, also Theologie glauben lernen und auch Glauben erfahren in diesem Land, wo Sie als Schüler gesagt haben, der zentralste Ort, die Grabeskirche, war eine schreckliche Erfahrung für Sie. Da wollen Sie nie wieder rein, da wollen Sie nie wieder hin. Warum dann trotzdem? Ist es trotz dieser Erfahrung in der Grabeskirche oder was war es denn? Also was hat diese Erfahrung auch nochmal verändert in Ihrer Sicht auf Glauben?
Ja, also diese Erfahrung mit der Grabeskirche ist ein bisschen überspitzt, aber es war auch so. Aber das war für mich nicht die Erfahrung von Israel oder auch nicht vom Heiligen Land. Mittlerweile sage ich heilig, unheiliges Land. Da kann ich mich erinnern als Schüler, dass mich da schon der See zum Beispiel, See Genezareth, oder die Landschaft als solche fasziniert hatten. Das ist bis heute so, dass ich mich gar nicht an den offiziellen Orten so festklammere, sondern eher den Umraum, die Situation, die Landschaft für meinen Glauben und für meine Verkündigung, auch für mein Schreiben aufnehme. Das heißt, wenn ich am See sitze, ist mir gar nicht wichtig, ob ich jetzt in diese Kirche gehe, wo dieser Stein verehrt wird, wo angeblich Jesus gesessen hat, sondern 10 Meter weiter am See sitze und auf den See schaue, auf die jordanischen Berge und oder syrischen Berge, den Golan, und denke, ja, denn diesen Blick hat er auch gehabt, den Blick haben die Jünger auch gehabt. Und welchen Eindruck hat diese Landschaft und dieses tägliche Erleben auch von der Hitze, vom Wasser, von den Stürmen auf die Botschaft Jesu gehabt? Ne? Und das finde ich das Spannende und das Interessante. Mhm. Und wenn ich noch mal einen kleinen Rückgriff auf die Grabeskirche mache.
Gerne.
Ich habe im Studium wirklich lange gebraucht, um dazu mal reinzugehen. Also es hat irgendwie so. Und dann habe ich die Grabeskirche lieben gelernt und auch kapiert, denn es ist wirklich manchmal unerträgliches Durcheinander an den unterschiedlichen Konfessionen. Dann kommen natürlich die Pilger und die Touristen noch dabei. Es ist also ein Marktplatz manchmal und dann überhaupt keine meditative Stille. Aber es ist die Wirklichkeit der Kirche. Wir sind leider kein kontemplativer Ort. Wir sind so zerrissen in alle möglichen Konfessionen. Mhm. Und das ist schmerzhaft spürbar an diesem für mich wichtigsten Ort der Welt. Und deswegen ist da der Impetus der Grabeskirche, der Schrei nach Einheit und nach Abbruch der Barrieren, die wir zwischen den Konfessionen selber aufbauen, umso größer. Und seitdem mag ich die sehr reale Grabeskirche.
Und Sie haben uns ja bei unserem Besuch in Jerusalem dann auch verraten, dass man die Grabeskirche dann doch durchaus auch als stillen Ort erleben kann, wenn man es weiß. Ich wusste das zum Beispiel nicht, dass man sich da auch einsperren lassen kann.
Ja, also man kann, wenn man will, kann man diesen Ort auch ganz anders erleben. Einmal kann man ihn erleben, wenn man morgens sehr früh in die Grabeskirche geht. Morgens um 4 oder um 5 sind die Touristen und Pilger meistens nicht da. Oder halt eben diese alte Tradition, dass man sich meldet und kann sich dann abends, wenn die Türen geschlossen werden, in der Grabeskirche einschließen lassen mit den Mönchen, die dann auch ihre Gottesdienste feiern in der Nacht, und erlebt natürlich diesen Raum dann völlig anders. Mhm. Völlig viel meditativer, spiritueller, und jeder, der das gemacht hat, vergisst das nicht.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Jetzt leben Sie aber auch nicht abgeschieden, sondern Sie leben in diesem großen Jerusalem, nicht in der Altstadt, ein bisschen außerhalb, aber es gehört immer noch zu Jerusalem. Administrativ gehört es aber zu Ost-Jerusalem. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wo Sie da leben, das ein bisschen beschreiben und dann auch den Unterschied nochmal klar machen zwischen Ost-Jerusalem und West-Jerusalem. Das ist ja doch ein sehr, sehr bedeutender Unterschied, auch wenn man ihn als Tourist gar nicht merkt, weil es keine Grenze, keine Checkpoints, keine Mauer und nichts gibt dort.
Ja, seit 67 gibt es die nicht mehr, aber da gab es die Mauer. Der jordanische Teil halt eben von Jerusalem. Und seitdem ist der Ostteil von israelischer Seite jetzt definiert annektiert. Ist aber völkerrechtlich nicht anerkannt und ist natürlich von der anderen Seite nicht so akzeptiert. Es ist eine Sonderrolle, es ist nicht wie die Westbank, also man gibt die Westbank, also das, die Besatzungszone, die ja immer noch natürlich durch Checkpoints gesichert ist. Da haben die Ostjerusalemer einen eigenen Status, ein eigenes Residenzrecht, was auch ihnen mehr Freiheit gibt als den Leuten zum Beispiel in Jenin oder in Nablus, aber auch nicht die volle Staatsbürgerschaft. Also wählen dürfen die natürlich auch nicht. Und Westjerusalem ist praktisch Israel, also Israel mit allem, was dazugehört. Und man merkt auch, also es ist ganz, ganz interessant, also in vielen Punkten ist die Straßenbahn, die jetzt gebaut ist, eigentlich die alte Linie der Grenze, wo man halt eben aus dem turbulenten arabischen Viertel oder aus den turbulenten arabischen Viertel oder aus der Altstadt dann in die ganz westlich geprägte Neustadt geht, ne, wo man diesen Unterschied ganz groß merkt. Ich wohne im Ostteil, aber nicht direkt an der Altstadt, sondern in einem Viertel, das heißt Shuafat. Shuafat ist ganz palästinensisch, auch muslimisch ganz, während der Nachbarort Beit Hanina auch arabische Christen hat, und auch eine Kirche hat, eine katholische und auch eine melkitische, also eine unierte griechisch-katholische Kirche. Und ich bin da schon ein bisschen exotisch. Also mittlerweile, denke ich mal, hat sich mein Obsthändler und Metzger so an das Gesicht gewöhnt, aber am Anfang wurde ich natürlich sofort auf Hebräisch angesprochen, weil alle dachten, das ist eine Israeli. Und warum? Was hat er hier zu suchen? Was hat er sich hier verirrt? Denn für viele Israelis ist der Schritt nach Ostjerusalem immer noch ein Horrorszenario. Ich kenne Leute, die würden nie nach Ostjerusalem gehen. Ne? Okay. Ich habe auch Freunde, die ich eingeladen habe zu mir, und wo einer zum Beispiel ist, die Frau ist Israelin und die hat ihn nicht fahren lassen. Ne? Die hat gesagt, nach Ostjerusalem, nein, da gehen wir nicht hin. Ne?
Okay.
Das ist so.
Also auch wenn keine Mauer an dieser Stelle ist, da ist durchaus noch eine Grenze in den Köpfen.
In den Köpfen ist sie da, ja, ganz sicher.
Okay. Jetzt sind wir ja schon im Prinzip mitten auch in diesem Konflikt zwischen Israel und Palästinenser oder den besetzten Gebieten. Wie sehr bestimmt denn der Konflikt Ihren Alltag? Also Sie haben es gesagt, beim Metzger, Sie werden auf Hebräisch angesprochen, Sie werden erstmal für einen Israeli gehalten, wenn nicht gar wahrscheinlich für Ausländer, kompletten Ausländer. Wie sehr bestimmt der Konflikt wirklich Ihren Alltag?
Also im Moment kann ich sagen, bestimmt der Konflikt meinen normalen Alltag wenig. Mhm. Weil die meiste Zeit bin ich ja eher schreibend jetzt unterwegs und wohne sehr gerne in Shuafat, fühle mich auch überhaupt nicht unsicher, habe durch Glück eine wunderschöne Wohnung gefunden da. Ich merke es aber allein durch die Kontakte, die ich habe, und das morgendliche Lektüre der Tageszeitung im Internet in englischer Ausführung. Und manchmal spürt man auch die sich verschärfende Stimmung, als jetzt vor 2 Jahren zum Beispiel dieser Gaza-Konflikt mal war und die Raketen nachts flogen. Da hat man in der Stadt schon gemerkt, dass die Situation sich verschärft, und dann ist man selber auch ein bisschen vorsichtig geworden. Normalerweise bewege ich mich ganz unsicher, aber damals in den Wochen bin ich mit Priesterkragen Bananen kaufen gegangen. Also Das war ein Schutz. Okay. Damit habe ich signalisiert, also ich bin kein Israeli, ich bin gehört zu dieser anderen Fraktion, die auch für manche ein bisschen skurril ist, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal den Priesterkragen aus Sicherheitsgründen, ne, anziehen würde.
Ja,
ne?
Ja.
Da habe ich es zum ersten Mal gemerkt, aber im Moment, auch in der jetzigen Situation, merke ich das für meinen konkreten Alltag nicht. Aber ich sehe, wie das andere halt eben beeindruckt. Ich fahre jedes Wochenende, fahre ich in die Westbank und halte da Gottesdienst, und dann ist es jedes Mal ein Drama, ob ich durch den Checkpoint wieder zurückkomme oder nicht. Das ist ein bestimmter Checkpoint, wo nicht alle durchwürfen, wo man eine Permission braucht, die aber auch ganz unterschiedlich gehandhabt wird, bei dem, der gerade da an der Grenze sitzt.
Mhm.
Und dann kann es vorkommen, dass man an diesem Checkpoint nicht durchgelassen wird und dann 1,5 Stunden fahren muss zu einem anderen Checkpoint, um da durchgelassen zu werden. Ne? Und steht dann da auch fast 1 Stunde, bis man durch ist, und ärgert sich. Und dann sage ich mir, Stefan, Ja, das war jetzt nicht schön, aber das machen Palästinenser in Ramallah, die in Ost-Jerusalem arbeiten, jeden Tag mit. Mhm. Also da merke ich das, und ich merke es auch, was mich immer wieder ärgert auch, wenn ich in die Altstadt gehe, sehe ich fast jedes Mal Soldaten, die Jugendliche kontrollieren, anhalten, Pässe zeigen müssen. Irgendwann dürfen sie dann weitergehen. Ich bin noch nie angehalten worden. Ne? Okay. Mich würde keiner kontrollieren, obwohl ich könnte ja auch irgendwas Schlimmes vorhaben. Ne? Aber nein, da genügt das arabische Aussehen, um laufend kontrolliert zu werden.
Okay, also der Konflikt ist jetzt nicht ein Konflikt, dass irgendwo ständig Schießereien sind und dass man Angst haben muss, aber es ist spürbar und es ist da und man sieht und merkt und bekommt es mit.
Ja, man bekommt es mit. Also ich habe das Glück gehabt bisher, dass ich in kein Attentat oder kein Stabbing-Attack und so weiter in der Nähe passiert, aber die Orte sind halt sehr nah. Ich kann mit ihnen jetzt durch die Altstadt gehen und kann sagen, da an diesem Ort war ein Attentat, hier ist ein Messerattentat gewesen und hier ist einer erschossen worden, hier hat einer gelegen. Es ist halt sehr nah. Ne? Mm. Aber es ist, ja, das habe ich neulich mal gedacht, das Schreckliche ist fast, dass man sich daran gewöhnt. Ne? Mm. Also ich sehe das jedes Mal, wenn ich Besuch komme und fahre mit den Straßenbahnen, dann gibt es aufgerissene Augen, wenn dann Leute, noch nicht mal Soldaten, in die Straßenbahn kommen und haben ihr MG umhängen. Mhm. Und was bei uns ja Panik auslösen, und ich sehe das schon gar nicht mehr. Und das ist ja eigentlich erschreckend, dass man sich auch daran gewöhnt. Ne?
Ja, das war auch mein, also ich war vor ein paar Jahren auch schon mal in Jerusalem, das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist, dass Soldaten rumstehen. Ein Bild, das ich von hier einfach nicht kannte, gar nicht kannte. Aber ich war jetzt letztes Wochenende auch in Paris. Auch relativ normal, dass die Polizisten, gut, angesichts der Proteste, aber die dann in ihrer Riot-Gear, also in ihren schweren Ausrüstungen und Schildern rumlaufen, aber auch Soldaten, die in Paris auf der Straße zu sehen sind, was bei uns kein Bild ist, was wir kennen. Also klar, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Vom Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern mal ein bisschen weg, rein nach Israel in die aktuelle Debatte um die Justizreform. Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident von Israel, plant ja eine sehr tiefgreifende Reform des Justizwesens in Israel und noch andere Dinge. Und dagegen gibt es sehr, sehr viele Proteste, von denen wir auch bei unserer Reise dann mitbekommen haben. Wir haben keine gesehen, aber es war ein Thema auf jeden Fall, auch bei den Menschen, die wir getroffen haben. Jeder hat darüber gesprochen. Wenn Sie mal auf Israel als Demokratie blicken und das vergleichen mit Deutschland, ist das ein großer Unterschied oder ist das sehr ähnlich?
Also einmal ist Israel ja bis jetzt jedenfalls noch die einzig funktionierende Demokratie im ganzen Nahen Osten. Da waren sie auch immer sehr stolz drauf. Von daher gibt's da überhaupt keinen Unterschied zwischen demokratischen Systemen bei uns in Europa. Es wird gewählt, es gibt einen mehr formalen Staatspräsident, es gibt einen Regierungschef, es gibt Koalitionen und es gibt die Kontrolle halt eben auch durch die dritte Gewalt, also durch den obersten Gerichtshof. Und da ist natürlich das Problem, dass Netanyahu und seine, wenn ich jetzt ganz böse bin, seine Banditen in der Regierung das abschaffen wollen und damit, sage ich mal, der Demokratie in Israel absolute Schlagseite geben. Das heißt, dann gibt es überhaupt kein Kontrollinstrument mehr, dann genügen zwei Stimmen Mehrheit in der Knesset, um Gesetze durchzuboxen, die man vor Jahren vielleicht gar nicht für möglich gehalten hat. Also gerade jetzt ganz frisch zum Beispiel, jetzt ist ja das ist ja jeden Tag was Neues, aber im Moment ist die sogenannte Reform, die kann man nur in Anführungszeichen setzen, ist ja ausgesetzt. Und Netanyahu hat sich in die Ecke gedrängt gefühlt, halt eben auch durch den Rücktritt seines Verteidigungsministers und hat jetzt doch zugestimmt, das auszusetzen, das heißt noch gar nichts, aber es wird jetzt mal ausgesetzt und selbst dieses Aussetzen Da musste er seine rechtsradikalen Kabinettsmitglieder musste er überzeugen, und zwar das hat es ihm nicht gelungen, sondern er hat sich das erkauft. Und jetzt haben wir diese entsetzliche Perspektive, dass dieser für die nationale Sicherheit zuständige Minister, der wegen seinen radikalen Ideen schon als junger Mann nicht in die ins Militär aufgenommen wurde, muss man sich vorstellen, der kriegt jetzt eine Nationalgarde, die ihm unterstellt ist. Das war seine Bedingung, um zuzustimmen, dass die Reform ausgesetzt wird. Das heißt, und das hat man vor, er hat das immer gefordert, aber da hat man selbst gedacht, ja, also das so weit wird es nie kommen. Ne? Also das wäre ja schlimm, wenn der auch noch eine eigene Armee unter seiner Kontrolle kriegt er jetzt.
Das heißt, es steht eigentlich sehr schlimm um die Demokratie. Wo wird das enden? Also schwierige Frage, aber...
Ich weiß nicht, wie es enden wird, aber ich bin gar nicht so pessimistisch.
Okay.
Es steht schlimm um sie, aber Israel, man muss ja sagen, das ist geteilt. Das ist ja nicht so, dass das ganze Land so denkt wie Netanyahu und seine Kumpanen. Und die andere Seite, die eher... Liberale oder mittelständige, politisch meine ich das, die ist wach geworden. Ne? Es gibt jetzt unglaublich viele Proteste durch alle Bevölkerungsschichten. Und damit hat Netanyahu und seine Koalition, die haben damit nicht gerechnet. Die haben gedacht, die würden das, ja, ein paar Proteste, das kennt man ja, aber dass zum ersten Mal in der Geschichte Wasserwerfer und berittene Polizisten eingesetzt werden mussten, um gegen die Demonstranten vorzugehen, dass diese Sachen waren eigentlich nur für die Palästinenser bestimmt und nicht für das Land selber. Mhm. Das zeigt also, wie nervös die Stimmung ist. Und die werden den Druck nicht nachlassen, und ich glaube, das wird irgendwann kippen. Und ich bin zuversichtlich, dass sich im Letzten dann doch, gut, als glaubender Mensch hat man immer mehr Hoffnung, dass sich die Demokratie in Israel durchsetzen wird. Nur, was mich bei der ganzen Sache auch immer nochmal nachdenklich macht, die gehen jetzt zu Hunderttausenden auf die Straße, protestieren. Ich war auch schon mal mit. Mhm. Es ist ja nicht mein Land. Ich bin immer Gast, aber ich bin mitgegangen, um israelische Freunde, die ich habe, zu unterstützen, die wirklich auch mit aller Kraft sich dafür einsetzen, dass das nicht passiert. Wie soll man das sagen, sich im Letzten dann doch herausstellt, dass die Kraft der Gründungsväter Ben-Gurion etc. Das Land zu bilden doch größer ist, aber es ist in den Protesten kaum spürbar, es wird so ein bisschen mehr, dass eins der Grundprobleme, nämlich die Besatzung, auch ein Thema ist, was jetzt von der jetzigen Rechtsregierung auch nochmal wirklich in eine schlimme Richtung weiter gedriftet wird. Und das müsste noch deutlicher werden, dass eines der Grundübel, dass es keinen Frieden gibt in diesem Land, halt eben die Besatzung ist. Ja.
Jetzt versuche ich nochmal so ein bisschen von der Politik den Schwenk zu machen zur Religion hin, weil das war ja auch damals der Grund, warum wir uns mit Ihnen in Jerusalem getroffen haben. Wenn wir uns auch nochmal nicht nur Israel selbst angucken, sondern dann auch speziell Jerusalem, was ist das denn für eine Stadt? Also die historische Altstadt hat ja diese vier Viertel, das arabische, das jüdische, das christliche und das aramäische Viertel. Was ist denn Israel? Was ist denn Jerusalem eigentlich? Ist es muslimisch-arabisch? Ist es jüdisch? Ist es christlich? Ist es etwas ganz anderes? Das ist wahrscheinlich genauso eine schwierige Frage wie, wohin geht es mit Israels Demokratie oder wie wird der Konflikt beendet? Aber vielleicht haben Sie eine Antwort.
Jerusalem ist Jerusalem. Das kann man gar nicht definieren. Ne?
Okay.
Also es ist alles. Es ist christlich, alles. Es ist muslimisch, es ist jüdisch, es ist... Es gibt noch ganz andere Weltanschauungen, die da auch zu Hause sind. Aber von unserer Perspektive muss man sich auch nochmal klar machen, wir sagen immer so leicht die heilige Stadt, verbinden das ja auch mit dem Tod und der Auferstehung Jesu, vielen Geschichten, die in Jerusalem mit Palmsonntag etc. pp. Aber man muss sich mal klar machen, dass in dem ganzen Land wir Christen noch nicht mal gerade 2% sind der Bevölkerung, auch in Jerusalem selber. Ne? Also das ist eine verschwindende Minderheit. Und wir haben im Moment das Problem, dass seit es die Rechtsregierung in Tel Aviv gibt, Gruppen der Bevölkerung, gerade aus den Siedlerkreisen, sich bemüßigt fühlen, ihre Angriffe auf Christen nicht mehr zurückzuhalten. Wir haben ein paar Übergriffe in den letzten Wochen gehabt, mit Zerstörungen auch in den Kirchen. Das ist ein großes Problem, was hoffentlich nicht größer wird, wo ein Konflikt von bestimmten Leuten auf Christen deutlich wird. Und ich hoffe, dass das sich nicht weiter ausweitet. Aber um nochmal auf die Grundfrage zurückzukommen, das ist ja das Spannende an Jerusalem, dass es sich überhaupt nicht vergleichbar lässt, vergleichen lässt. Sie können, ich habe einmal erzählt, man kann, als ich noch als Student war, bin ich an einem Nachmittag vom deutschen Studienhaus durchs armenische Viertel im christlich-arabischen Viertel noch was einkaufend in die westliche Neustadt gegangen, um da Briefmarken zu kaufen, dann eine Seitenstraße weiter, um einen deutschen Kaffee zu trinken bei einem deutschstämmigen Juden, der dort Künstler ist, um dann gegenüber die Vespa bei den Äthiopiern zu bieten. Ne? Das war alles innerhalb von 4,5 Stunden. Ne? Also wo gibt's das sonst? Ne? Ja. Das ist halt der Reiz, dass so viele unterschiedliche Geschichten in dieser Stadt zusammenkommen und sie prägen. Und es gibt eigentlich nur zwei Gruppen, meine ich jedenfalls, ist vielleicht ein bisschen schwarz-weiß gedacht, aber es gibt Leute, die kommen nach Jerusalem und sagen, da nie wieder, never ever more. Ne? Und es gibt so eine Kategorie wie ich, die sich halt eben in diese verrückte Stadt verlieben.
Herr Wahl, allerletzte Frage, weil diese Folge am Ostersonntag ausgestrahlt wird. Wie ist denn Ostern in Jerusalem? Was ist das Besondere, was ist anders an Ostern in Jerusalem?
Also einmal gibt es etwas sehr Skurriles, was anders ist an Ostern, nämlich in der Grabeskirche herrscht ja der Status quo. Mhm. Der Status quo heißt, dass einem Kalif im 19. Jahrhundert es gereicht hat, dass die Christen da immer miteinander keifen und so. Und er hat dann gesagt, so, Schluss, jetzt ist Status quo, es bleibt alles, wie es ist. Ne? Das heißt, alle bis dahin geltenden Regelungen, auch wer da in der Ecke putzt und der in der andere putzt, oder es gibt die berühmte Leiter, die über dem Tor steht, die immer noch da steht, weil sie damals da stand. Und zu dieser Zeit in diesem Status quo gab es eine ganz komische Entwicklung in der Kirche, die längst überwunden ist, dass man Ostern schon am Karsamstagmittag gefeiert hat.
Okay.
Das war damals europaweit. Das ist heute abgeschafft, spätestens seit dem Zweiten Vatikanum. Das ist auch völlig unsinnig. Also ich finde am schönsten zum Beispiel, das sonntags morgens zu feiern, ja, in den Morgen hinein. Aber weil es Status quo ist, wird in Jerusalem am Ort der Auferstehung bis heute Samstagmittag Ostern gefeiert. Na, also feiert der Patriarch und da kann er nichts dran ändern. Das ist halt so. Also das finde ich schon sehr skurril.
Ja.
Sonst finden die normalen Auferstehungsfeiern auch in der Domitium, die finden natürlich am Morgen statt und das ist oder mitten in der Nacht. Und was sehr schön ist, ist am Ostermontag. Ich hoffe, dass ich da auch wieder mitgehen kann, von Jerusalem aus zu Fuß nach Emmaus zu gehen. Gibt es mehrere Traditionen. Es gibt Abogosch als Emmaus, das ist die Kreuzfahrertradition, es gibt Kubebe und es gibt Latrun und das sind unterschiedliche Wege. Aber den zum Beispiel zu gehen, ist besonders schön und ich bin gerne am Ostermorgen sehr früh auch in die Grabeskirche gegangen und das ist halt eben vom Gefühl her nicht vergleichbar, denke ich mal, dass man das Gefühl hat und dankbar ist an diesem Tag, auch ohne Ostereier suchen etc. Das Wichtigste an Ostern, an dem Ort, wo es passiert ist, und das ist nun mal Jerusalem, da aufzuwachen und so Ostern zu feiern.
Herr Wahl, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest. Ich danke herzlichst für das Gespräch. Auch nochmal herzlichen Dank, dass Sie uns in Israel getroffen haben. Und ja, wir haben ganz viele Fragen aufgeworfen. ganz viele nicht beantwortet, die wir vielleicht auch gar nicht beantworten können. Wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern da mehr wissen möchte, zum Beispiel über den Staat Israel, im Intro und Outro gibt es den Hinweis auf eine Veranstaltung der Unionsstiftung am 8. Mai zur Gründung des Staates Israel. Ansonsten, Herr Wahl, wo findet man mehr über Sie, wenn man mehr von Ihnen hören oder lesen möchte?
Ja, es gibt ja einige Bücher, die ich gemacht habe, wo man mehr über mich erfahren kann. Und da gibt es Möglichkeiten im Internet auch genug. Aber ich gebe den Wunsch auch gern zurück. Vielen Dank auch für das Gespräch. Und man kann viel über das Heilige Land erleben und lesen, aber am besten fährt man hin. Und in diesem Sinne wünsche ich mit dem alten jüdischen Spruch: Nächstes Jahr in Jerusalem. Alles Gute.
Herzlichen Dank, und alle Infos zu Ihren Büchern gibt es in den Shownotes. Einfach reinklicken, lesen, reinhören, und euch allen frohe Ostern. Monsignore Stefan Wahl über Leben im Heiligen Land in Israel und Ostern in der Heiligen Stadt in Jerusalem. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und möchten euch noch einmal daran erinnern: am 8. Mai kommt vorbei ins Haus der Unionsstiftung. Alle Infos zu unserer Veranstaltung 75 Jahre Gründung des Staates Israel findet ihr auf unserer Homepage unionsstiftung.de. Geht dort vorbei, meldet euch an, kommt vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr hier vor Ort bei uns seid. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch gerne mal unser Podcaststudio kennenlernen. Sprecht uns einfach an, wenn ihr da seid. Alles am 8. Mai hier bei uns im Haus der Unionsstiftung. Bis dahin und nochmal frohe Ostern.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.